Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die österliche Zeit im Kirchenjahr währt ja fast 50 Tage und so ist Zeit genug, die Reihe mit den Osterliedern aus dem Orgelbüchlein von Johann Sebastian Bach mit dieser dritten Folge fortzusetzen. Im Zusammenhang mit Musik fehlt mir etwas, das viele Menschen zu haben scheinen, die Gänsehaut. Oft wird nach einem intensiven Musikerlebnis das Gänsehautgefühl als Symptom beschrieben. Bei mir persönlich taucht es leider nur in fröstelnden Zusammenhängen auf. Heute aber appelliere ich an meine Gänsehaut, dass auch sie sich mal melden solle. Denn es geht in unserem Liederpodcast um das älteste durchgehend gesungene und immer noch ganz lebendige deutschsprachige Kirchenlied. Um die österliche Liedstrophe »Christ ist erstanden« im Gesangbuch Nummer 99. Versetzen wir uns in die gottesdienstliche Situation des 12. Jahrhunderts. Ist man kein kirchlicher Profi, Mönch oder Musiker, dann bleibt weitgehend nur zuschauen und zuhören. Keinerlei Verständnis der lateinisch gesprochenen Texte, fast keine Beteiligung beim Singen. Obwohl das Volkslied eine Blütezeit erlebt, verbietet die Kirche ausdrücklich und weitgehend die Sprache des Volks in der Liturgie. Hoffentlich ist dann wenigstens die Kirche schön ausgemalt und hoffentlich darf man ausnahmsweise doch, es ist schließlich ein Hochfest, einen kurzen Kirchvers singen, wie jetzt am Ostermorgen, nachdem einiges vorgeführt worden war. Am Ende der Karfreitagsliturgie gab es die Grablegung eines Abbilds des gekreuzigten Jesus und vor Beginn der Osternachtsfeier wurde diese Figur wieder aus dem Grab gehoben. Dann wurde der Besuch der Frauen und der Apostel Petrus und Johannes am Grab dargestellt. Die leeren Leichentücher wurden gezeigt und der Chor sang »Victime Paschali Laudis« Immolent Christiani. Singt das Lob dem Osterlamm, bringt es ihm dar, ihr Christen. Und jetzt konnten alle, kurz und kräftig und unvergessen bis heute, die wesentlichen Aussagen des Geschehens in der eigenen Sprache singend beisteuern. Christ ist erstanden, von der Martha alle, des sollen wir alle froh sein, Christ will unser Trost sein, Kyrie eleis. Dieser Schlussanrufung entsprechend, Kyrie eleison, Herr, erbarme dich, Bitt- und Huldigungsruf gleichermaßen, wird eine solche Liedstrophe leise genannt. Aus anderen Leisen entwickelte beispielsweise Luther unter Beibehaltung dieses charakteristischen Abschlusses jeder Strophe Lieder zu Weihnachten, gelobet seist du Jesu Christ, und zu Pfingsten, nun bitten wir den Heiligen Geist. Aber auch neu gedichtete Lieder greifen diese Form auf. Zum Beispiel sehr eindrücklich das Weihnachtslied von Jochen Klepper, Du Kind zu dieser heiligen Zeit, Nummer 50 im Gesangbuch, in der Verbindung von Weihnachten, Passion und Osterhoffnung, mit der Verwandlung des Kyrie eleis in ein Hosianna in der letzten Strophe. Den Leisen wird als Urform des deutschsprachigen Singens in der Kirche und wegen ihrer prägnanten Aussagekraft bis heute ein besonderer Platz im kirchlichen Liederschatz eingeräumt. Den Entstehungsraum von Text und Melodie unseres heutigen Liedes sieht man im 12. Jahrhundert in Österreich und Bayern. Über mehrere Jahrhunderte gab es nur die erste Strophe. In ihr sind die wichtigsten Grundmotive des österlichen Singens enthalten. Zuerst der Jubelruf, Christ ist erstanden. In der Mittellage der Melodie einsetzend und gleich bis zum höchsten Ton des Liedes führend. Das Wort erstanden, unterstreichend durch eine sogenannte Ligatur, also zwei Töne für eine Silbe. Dann die Verknüpfung der Auferstehung mit der Passion. Von der Martha alle. Als Ausdruck all dessen, was hier auf der Erde gelitten werden kann und muss. Hier ist das Wort alle melodisch gedehnt. Die Melodie geht hinunter auf den Grundton. In der dritten Zeile werden wir zur Freude aufgerufen. ein kurzer Auftakt mit dem folgenden Quartsprung aufwärts und die Ligatur bei Froh gibt der Melodie wieder Schwung. Und viertens wird der Grund für die Freude genannt. Es ist für uns geschehen. Christ will unser Trost sein. Das Wort Trost trägt die Dehnung in der zweiten Zeile gleichenden Melodie. Das Wort Trost, so lese ich in einem Kommentar, wurde im Mittelalter um ein Vielfaches breiter und ganzheitlicher verstanden als heute. Es meinte den Beistand eines, der mächtig ist, Leiden zu lindern, meinte deshalb freudige Zuversicht, Lebensmut, Vertrauen und Sicherheit. Soweit dieses Zitat. Luther hat sich immer wieder in seinen Predigten auf dieses Lied bezogen. Er hat es textlich und melodisch einbezogen in sein eigenes Osterlied »Christ lag in Todesbanden«. Und er befand, aller Lieder singt man sich mit der Zeit müde, aber das Christ ist erstanden, muss man alle Jahre wieder singen. Hören wir jetzt eine sehr alte Bearbeitung des Liedes für Orgel von Hans Buchner, der im selben Jahr wie Luther geboren wurde und als Komponist, Organist und Musiktheoretiker vor allem in Konstanz wirkte, dort allerdings seine Stelle als Münsterorganist verlor, als die Reformation sich in Konstanz durchsetzte und der Bischof und sein Gefolge die Stadt verließ. Wo und wann genau die beiden weiteren Strophen hinzukamen, ist nicht sicher. Erst seit dem 15. Jahrhundert sind die Erweiterungen dokumentiert. Die zweite Strophe, in abweichendem Versmaß und so auch mit eigener Variante der Melodie, stellt drastisch vor Augen, was wäre, wenn Ostern nicht geschehen wäre. Die ganze Welt wäre dem Tod verfallen und letztlich nichtig geblieben. In der ökumenischen und auch älteren Textfassung des Liedes kommt diese Dimension besonders gut zum Ausdruck. Seit, dass er erstanden ist, so freut sich alles, was da ist. Die dritte Strophe gibt dem österlichen Halleluja wieder mit eigener melodischen Gestaltung Raum. Es erklingt dreimal und bildet damit eine gleichgewichtige Ergänzung zum insgesamt dreimal vorkommenden Kyrie Eleis. Die letzten beiden Zeilen wiederholen vor dem abschließenden Kyrie Eleis Melodie und Text der ersten Strophe. Das dreistrophige Lied geht auch in andere Lieder ein. Ein Beispiel dafür wird im nächsten Podcast zum Lied »Erstanden ist der Heilig Christ« vorgestellt. Im Orgelbüchlein von Johann Sebastian Bach fällt »Christ ist erstanden« sofort ins Auge. Erstens nimmt es mehr Platz ein, da Bach es durch alle drei Strophen durchkomponiert hat. Zudem setzt er die Melodie gedehnt über den Unterstimmensatz. Die Melodie erscheint also nicht wie sonst in Viertel, sondern in halben Noten. Durch die drei Strophen werden durch unterschiedliche Motive die Bewegungsdichte und die Energie der Musik gesteigert, was sich auch in der allerdings nicht vorgeschriebenen Registrierung widerspiegelt. Hört man in der ersten Strophe aus der Übereinanderlagerung zweier kleiner Motive diesen Rhythmus, da, 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 So steigert er sich in der zweiten Strophe zu da, 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 da und in der dritten Strophe zu einer durchgehenden, konzertanten Sechzehntelbewegung, unterlegt mit rhythmisch vielgestaltigen Bassmotiven. Hören wir jetzt diese gerade in ihrem Verlauf von der verhaltenen ersten Strophe zum grandiosen Jubel der letzten Strophe wahrhaft österliche Musik. Zuvor bedankt sich herzlich fürs Zuhören bei Ihnen Christian Richter.